Vorstandsnarotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neuland-Rebellen, und heute begrüße ich nach langer Zeit mal wieder, und ich freue mich sehr, nein, ich bin entzückt, ich begrüße Lisa Fitz. Hallo Lisa.
Ich grüße dich auch, Tom, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, ich kann nicht klagen, wenn man mal von der weltpolitischen Lage absieht. Da kann es einem nicht wirklich gut gehen, aber rein privat sozusagen geht's mir gut. Außerdem sitze ich jetzt mit dir hier zusammen und wir plaudern ein bisschen, und das rettet meinen Abend sowieso schon. Wir zeichnen auf übrigens am 29.10., kurz vor Halloween, und ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ist es echt schon ein Jahr her? Kann das sein?
Also meiner Ansicht nach ist es ein Jahr her. Ich könnte jetzt beim Chat nachschauen, wann wir das vereinbart haben, aber es ist auf jeden Fall viel zu lang her. Wir können uns darauf einigen.
Ja, genau. Umso schöner ist es, dass wir hier heute zusammensitzen. Ja, damals warst du ja in einer ziemlich brisanten Phase. Ich sag nur Stichwort 5000 Impftote. Ein Aufschrei ging durch die Medien und die Politik und die Gesellschaft, und in Südamerika wurde darüber gesprochen. Es war also ein unglaubliches Drama. Es war ein kleines Stück, das du gespielt hast. Ich glaube, war das bei Dieter Nuhr? Nee, das war bei dem Florian Schröder, glaube ich, oder so.
Es war bei dem der Spätschicht-Comedy-Bühne, nennt sich das. Und das ist im SWR. Mhm. Und eigentlich war das ursprünglich mal, ich bin da seit 2013, ich habe da mal nachgeguckt, seit 13, habe da jetzt angefangen, 12 oder 13. Und der Florian Schröder war schon der dritte Moderator, also da waren mehrere durch. Und eigentlich war es nur gedacht als Comedy. Wirklich Comedy-Sendung, und dann hat der Redakteur dort, der Martin Müller hat das aber dafür gesorgt, dass hat Kabarett quasi, hat das infiltriert mit Kabarett, weil ihm das halt mehr liegt. Und das war eigentlich eine gute Sache. Und ich habe da zuerst selten und dann immer öfter mitgemacht, und zum Schluss war ich, glaube ich, 7-mal im Jahr dabei. Also oft. Mit guten YouTube-Klicks.
Ja, und dann kam dieses besagte Stück, in dem du von 5000 Impftoten gesprochen hast. Das hattest du wiederum auch recherchiert von einer Seite einer EU-Abgeordneten, von der sich dann aber später, glaube ich, herausstellte, dass die eine böse Rechte war oder irgendwie sowas. Ja. Und dass die Zahlen, wie war das mit den Zahlen? Wie sind die auf dich losgegangen, die Leute?
Also zuerst mal, das war ja so, dass wir meine Beiträge, die sind manchmal so vorbei an der Grenze etwas entlanggeschrammt von dem, was im SWR geduldet war. Aber ich war immer gedeckt vom Redakteur, weil der mich sehr geschätzt hat als Kabarettistin. Und der hat das, und wenn es brisant war, habe ich die immer freiwillig vorher geschickt und habe gesagt, bitte nimm die mal ab. Ich weiß nicht, ob das so geht. Und manchmal haben wir uns dann über ein oder zwei Sätze, habe ich die rausgestrichen, also immer im Einvernehmen, das war nie ein Problem, weil ich muss ja nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Und bei dem Text war es auch so, dass ich das ihm geschickt habe, und dann hat er gesagt, er kommt nur auf so und so viele Impftote oder nur 76 oder irgendwas, und was ich da habe, dann habe ich gesagt, hier, da ist der Link, und habe ihm den geschickt. Und ich habe den Link mehrfach angeklickt und habe gedacht, kann das sein? Kann das wirklich sein? Und da ging es um dass man einen Fonds beantragt hat für die Opfer der Impfung, also die Geschädigten dieser Corona-Impfung, weil so viele Geschädigte, von denen niemand spricht. Und Kabarettisten sind ja immer dazu da, die Leichen aus dem Keller zu heben und sagen, hier, da ist was faul, anschauen bitte. Und dann hat er das angeguckt und hat dann nur gesagt, krass, und hat das aber bestehen, hat den Text abgenommen eigentlich, hat gesagt, er ist nicht meiner Meinung, aber man kann es so machen. Hm. Gut, also wir hätten ja Zeit gehabt, das lang durchzusehen, weil da waren mehrere Sachen in dem Text natürlich auch, dass ich drin gesagt habe, die von Impotenz habe ich gesprochen, und dass der Staat halt da so viel Mist gebaut hat und Halbwahrheiten und dann wieder widerrufen, und das hat denen halt, glaube ich, da mehr nicht geschmeckt. Und dann war das Problem eigentlich, dass man das abgenommen hat. Da ist eine Textkonferenz, gibt es die am Vortag oder am Vorabend, und da reden alle drüber, und hätte man mich ja auch noch per WhatsApp verständigen können. Ich sage, Lisa, nimm bitte, geh mir den Fuß vom Gas, mach das ein bisschen anders, weil das ist gefährlich, oder dem Herrn Schröder gefällt sich, was auch immer, hat aber niemand. Ich nehme an, man hat sich halt wieder gute Klickraten ausgerechnet, ne, Redaktionszeit, so habe ich gedacht, ja, lass die mal feuern. Und dann bin ich zur Generalprobe gekommen und plötzlich hatte ich gesagt, ach ja, ich wollte ja sagen, der Florian, der findet das gar nicht gut und der wird das in der Ansage thematisieren. Der will sich distanzieren. Moderator.
Ja, das war eigentlich schon, entschuldige, aber das war schon sehr ungewöhnlich, oder?
Das ist, also, da hat sich auch der Journalist Matthias Meisner darüber mokiert, dass er gesagt hat, das ist erstmalig und einmalig in der Fernsehgeschichte, ist es aber. Also du musst dir vorstellen, jemand sagt Helene Fischer an. Das ist ja gar blöd. Jemand sagt dann, so, jetzt kommt Helene Fischer, aber ich finde das überhaupt nicht gut, was die machen. Also, geht nicht. Das geht auch in der Kabarett-Szene. Es ist ein absolutes No-Go. Das ist Kollegenverrat. Das geht nicht. Ne?
Ja.
Und dann hat er mir es vorher mitgeteilt. Dann bin ich noch zum Florian hin und habe gesagt, Florian, lass uns doch das bitte nett mit Humor lösen und sagen, wir sind ja oft nicht einer Meinung. Dann schaut er mich völlig kalt an und sagt, nein, das nennt man distanzieren. Ich möchte das genauso machen, wie ich das gemacht habe.
Wow.
Und dann hat es mich ziemlich durcheinander gebracht. Ich habe bei der Generalprobe auch dauernd meinen Text vergessen, obwohl prima gelernt. Und habe dann gesagt, pass mal auf, wenn ich keinen Prompter jetzt kriege, dann gehe ich. Weil das mich bringt das. Die Kollegen haben so große Augen gekriegt, ne? Weil sowas ist noch nie passiert. Also daran konntest du auch sehen, das ist irgendwie ganz unüblich. Und dann haben wir es aufgenommen, da bin ich sofort nach der Sendung dann weg. Und dann nahm das alles seinen Lauf, dass durch diese Ankündigung vom Schröder, nicht? Durch die Ankündigung hat das natürlich, ich glaube, der Matthias Meisner von der Taz hat dann die Spur aufgegriffen, hat medial, das ging viral, ne? Das war ein Riesenthema. Und dann hat sich der Redakteur zuerst noch vor mich gestellt und hat gesagt, naja, im Sinne der Meinungsfreiheit haben wir das halt gelassen. Mhm. Und dann kam aber, weil das in den Medien so ein Buhai gemacht hat, der Programmdirektor unter Druck. Und der hat sich da zu diesem Satz hinreißen lassen, die Zahlen von Lisa Fitz, also dieser Impftoten, sind nachweislich falsch. Und das ist justiziabel. Also ich habe dann einen Rechtsanwalt eingeschaltet, weil es natürlich Krampf ist, weil er die Richtigen gar nicht liefern kann. Mhm. Er kann nicht, weißt du was, er kann ja nicht sagen, das ist nachweislich falsch, wenn er es gar nicht weiß. Er kann es selber nicht beweisen.
Bis heute ja nicht übrigens.
Bis heute nicht. Und die eigentlich sprechen alle Berichte für mich inzwischen, aber das lassen wir mal die Büchse der Pandora halt jetzt mal zu. Und dann ging das halt seinen Weg und dann habe ich hin und her, dann dachte ich noch, es geht noch weiter. Also wir haben versucht, das einzufangen und dann hat aber der Programmdirektor, anstatt sich mit mir, also der nette Weg wäre gewesen, dass man mich anruft und sagt, Frau Fitz, das ist recht unglücklich, und dann hätte man ein Statement abgegeben und ich hätte gesagt, gut, ich habe da gelesen von angeblich 5000 Toten, wir relativieren das, nehmen das zurück und dann wäre die Kuh vom Eis gewesen. Und dann nahm das also seinen Lauf, dann habe ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet, dann ist das hochgekocht. Und dann haben sie mir natürlich zum Vorwurf gemacht, da kann man sich gar nicht mehr verteidigen, dass der Link, was nicht ersichtlich war, dass dieser Antrag, den hat eben die rechtsextreme Virginie Joron von der Front National gestellt. Das war aber aus diesem Antrag nicht, das hätte wahrscheinlich nach dem fünften Klick hinterher stand das irgendwo. Ich habe das natürlich nicht gesehen, sonst bin ich nicht so blöd und nehme sowas als Quelle. Ne?
Ganz kurz, weil wir damals ja auch schon freundschaftlichen Kontakt hatten, habe ich dann ja in Absprache mit dir dann eine eigene Recherche angestellt, um versuchen rauszubekommen, ob womöglich die 5000 sogar irgendwo belegbar sind und habe dann natürlich auch nach dieser Abgeordneten geforscht und das war schon ziemlich schwierig, zum einen. Zum zweiten ist es so, dass, ich meine, dein Chef hat's abgenommen, ne? Also hat ja gesagt, okay, machen wir, ne? Und zum dritten, warum ist eigentlich eine Quelle ein Problem, wenn sie aus der rechten politischen Ecke kommt? Ich sag mal so, selbst wenn, drehen wir es mal um, was wäre denn gewesen, wenn sich tatsächlich herausgestellt hätte, dass die Zahlen tatsächlich absolut korrekt sind oder vielleicht sogar noch drüber liegen? Wäre das dann trotzdem falsch gewesen, weil der falsche Bote die Botschaft überbracht hat? Also
ja, das sind zwei Dinge sind obermies, ne? Also das heißt, das Erste, dass man mir sofort unterstellt, wenn ich diese Dame als Quelle zitiere, dass ich dann politisch auf deren in deren Lager bin, das ist unmöglich. Man hätte mich anrufen müssen und sagen, haben Sie eigentlich gewusst, was Sie zitieren? Dann hätte ich gesagt, nein. Dann hätte man mir vorwerfen können, Frau Fitz, Sie sind aber schludrig oder was weiß ich was, nicht? Aber so, das wusste ich natürlich nicht. Zweitens haben das auch viele benannt, haben gesagt, ja, und die, wenn das stimmt, nicht, dann muss man das eigentlich hinnehmen und bearbeiten. Und mein Ziel ist vor allen Dingen, diese ganzen Impfnebenwirkungen, Impfschäden und alles, das ist ja, jetzt kommt es langsam raus, ne? Jetzt durchbricht es die See, jetzt reden alle drüber und liefern Zahlen so langsam, und das wird ja völlig totgeschwiegen. Pfizer verdient sich einen Arsch weg, ne? Und das wird, jetzt geht es ja gerade, es hat ja wirklich auch im Europaparlament, hat glaube ich irgendeine Bulgarin oder was, hat will die Verträge sehen. Ne? Europaabgeordneter hat gesagt, diese geschwärzten Verträge mit der von der Leyen, das ist unmöglich, das ist ja alles schwarz. Und dann hieß es, ja, das sind so interne kommerzielle Interessen. Hat er gesagt, ja, und die Bürgerinteressen? Ich kann doch nicht mit Pfizer, die lauter nur schwarzes Zeug, niemand was, also darum, das ist ein endloses Thema, aber auf jeden Fall hätte man das anders regeln können mit mir, ne? Und man hat aber dann draußen Strick getreten, hat gesagt, ja, die ist wahrscheinlich, ist eh ganz rechts oder was weiß ich, was man sich gedacht hat. Und der Schröder hat sich dann darauf berufen, dass man die Freiheit, Meinungsfreiheit, haben sie dann geschrieben, hört da auf, wo falsche Zahlen verbreitet werden. Und finde ich nicht, weil, ja, das geht ja, du lachst, weil dann müsste man eigentlich teilweise sehr viele Sender dicht machen, ne?
Ja, abgesehen davon müsste dann Karl Lauterbach im Grunde genommen pausenlos auf der stillen Treppe sitzen. Also
genau. Ne? Also der hat ja auch bereit, ja, aber es ist halt der Unterschied, ob du Minister bist oder Kabarettistin. Ne? Und zweitens war das gar nicht der Tenor von dem, der ganze Beitrag ging eigentlich darauf hin, diese wirren, konfusen Corona-Anordnungen zu kritisieren, dieses Verhalten gegenüber Ungeimpften, die quasi dann teilweise als Schädlinge der Gesellschaft bezeichnet wurden. Also eine Diskriminierung von Leuten, die sich halt einfach mit so einem unerprobten Impfstoff nicht impfen lassen wollen. Und darum ging es, ums Verhalten der Politik, um diese konfusen Regeln. Und die Frage, was mache ich denn mit denen, die geschädigt sind durch die Impfung, das verlieren ja Ärzte teilweise die Approbation, weil sie sagen, weil sie auf Seiten derer stehen, die sich nicht impfen lassen wollen. Also das gehen unerhörte Dinge da ab. Mhm. Und der Weg war einfach nicht, also ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, dass ich sage, Gott, das tritt sich auch wieder fest, aber es war alles andere als fein.
Ja.
Und vor allen Dingen, weißt du, du musst dir vorstellen, ich bin ja beim SWR, ich bin da, glaube ich, seit den 80er Jahren. Also der SWR ist ja falsch, weil das ist eine kleine Sendung, die vielleicht wieder verschwindet irgendwann. Die hat ja auch gar nicht so viele Klicks gehabt. Und es hat sich dann herausgestellt, dass meine Beiträge hatten bis zu 1 Million Klicks, der von Elon Musk zum Beispiel, und das ist alles ziemlich abgestürzt, nachdem ich weg bin.
Ja.
Also YouTube-Klicks, das ist ja die neue Währung, ne? Dort ist immer das Gleiche ungefähr. Und der SWR, das kann man gar nicht sagen, weil ich habe jetzt zig Redaktionen dort, also eigentlich das beste Verhältnis. Und warum ich dann weg bin, das müssen wir aber noch zum Abschluss, das muss ich noch erzählen, ne?
Genau, da wäre ich jetzt auch zugekommen. Aber ganz kurz, bevor du das erzählst, von wegen nachweislich falsch. Also diese Behauptung, du würdest nachweislich falsche Zahlen benutzen, dann aber überhaupt keine richtigen Zahlen auf den Tisch legen zu können. Ja. Das hast du ja eben schon gesagt. Das ist ja völlig absurd. Darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus, sondern es gab da mal einen Gesundheitspolitiker namens Karl Lauterbach, der gesagt hat, die Impfstoffe seien, ich glaube, nachweislich oder auf jeden Fall nebenwirkungsfrei. Eine glatte Lüge, die ihm normalerweise sein Amt kosten müsste, mindestens. Das aber nur dazwischen geschoben. Genau, dann war die Frage damals, was mache ich jetzt? Ich, Lisa, was mache ich jetzt? Bleibe ich da? Knicke ich ein? Mache ich einen Bückling? Später ist der Bückling dann ja gesellschaftlich anerkannt worden, nachdem Habeck ihn gemacht hatte. Oder wie gehe ich jetzt weiter mit der Situation um? Das war, glaube ich, eine ziemlich schwierige Zeit, oder?
Naja, zuerst war es noch, ich hatte ja mit dem Redakteur dann mit Martin Müller Telefonate hin und her, wo wir überlegt haben, wie kriegen wir die Kurve um Eis, machen wir jetzt, dann gebe ich ein Statement ab, und der hat mich dann unterstützt und alles Mögliche. Der ist halt auch wie ein Sandwich eingequetscht worden von oben. Ne? Aber was er falsch gemacht hat, ist einfach, die hätten mir am Tag vorher nach der Textkonferenz, hätten sie mir fairerweise sagen müssen, du, pass auf, der Florian, dem gefällt es nicht und das ist vielleicht wirklich zu heiß. Nimm doch dieses und jenes raus. Und da ist die Frage immer noch, warum lässt man mich ins Bessere rennen, warum hat man es nicht gemacht? So. Und dann ging es so weiter, dann habe ich habe mir dann zunehmend gedacht, Mensch, da muss ich jetzt wieder hin und diese Stimmung und mit dem Moderator, und das ist eigentlich, ich weiß nicht, da war ich schon an der Kippe, dann habe ich gedacht, gut, aber jetzt schauen wir mal, vielleicht tritt sich's fest, machst du weiter. Und dann habe ich der Rechtsanwalt stand noch im Raum, weil gegen diese blöde Aussage nicht nachweisbar. Und dann waren die natürlich auch alle sehr wach, nachdem der Rechtsanwalt im Raum stand, weil der gute Chance hatte, dass wir das gewinnen. Wir haben einen Brief noch am Programm direkt geschrieben und so weiter. Und dann musste ich entscheiden, dann stand die nächste Sendung an und ich musste trotz allem parallel einen Text schreiben dafür und den auch abnehmen lassen. Und das habe ich auch gemacht. Und da ging es dann um Amazon, um das Reich von Amazon. Also das und einen Filmmonolog aus einem alten Film. Habe den Text verfasst und habe ihn hingeschickt. Und dann hat plötzlich eine Quellenschikane angefangen. So eine Zeit im Himmel. Ja, also das ist nicht nachprüfbar. Das kannst du so. Und da kannst du nicht sagen, Amazons Reich, weil das Begriff Reich, das erinnert doch an ein anderes Reich.
Oh Gott.
Dann habe ich gesagt, komm. Und das ging es hin und her wegen, also jedem. Es war wirklich Quellenschikane dann, wegen nichts. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal telefonieren, bitte. Nein, ist es dann, weil wenn da der Rechtsanwalt im Spiel ist, dann muss jetzt alles belegbar sein, schriftlich. Und dann, das war der Punkt von mir, wo ich dann gesagt habe, schon, jetzt könnt ihr mich. Jetzt könnt ihr mich, kreuzweise, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich, 8 Jahre bei der Spätschicht, habe x Texte abgeliefert, man kennt mich persönlich. Und den Schaden hatte ja eigentlich hauptsächlich ich. Ne? Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, also das tue ich mir nicht an wegen der einen Sendung und den paar Mal im Jahr. Und dann bin ich raus. Und das war, ich habe mich dann nachher ein paar Mal selber mich gefragt, ob das richtig war. Und war für mich richtig. Also nach wie vor, ich weiß nicht, kennst du die Situationen in deinem Leben, wo du plötzlich, die kann man auch in der Beziehung haben, wo du ganz plötzlich im anderen mit 3 Sätzen sagst, ich möchte jetzt ohne dich leben. Und nachdem du vorher ewig rumtust und plötzlich kommt es raus und du sagst das und plötzlich weißt du es und es ist so. Und das war so einer dieser wenigen Momente.
Ja, ja.
Und ich ging ganz kurz ohne Diskussion, wo du dann einfach sagst, dann habe ich gesagt, ich verzichte auf den Rechtsanwalt, lass mich aus den Verträgen raus. Und der Rechtsanwalt hat gesagt, sind Sie verrückt? Sie geben mir alles aus der Hand, was mir da in der Hand. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber keine Lust auf negative Stimmung der nächsten Jahre und prozessieren und Gelder hin und her schieben, allen für Anwaltsbriefe. Ich habe keine Lust, ich möchte ein schönes Leben haben und tschüss. Und das war dann das Ende.
Ja, ich fand's wirklich beeindruckend damals. Ich habe es ja logischerweise mitverfolgt und ich find's von deiner also jetzt von dem persönlichen Vorgang mal abgesehen, wirft es natürlich auch ein unglaubliches Licht auf die gesellschaftliche Stimmung und weil du gerade sagtest, Amazons Reich. Ja. Also wenn, weiß ich nicht, das kann auch ein Kaiserreich sein. Also wenn ein Kabarettist so etwas nicht mehr sagen darf, dann muss man natürlich die Funktion von Kabarett an sich in Frage stellen. Weil
nee, das war nicht, also nicht, dass man es falsch versteht, das war jetzt nicht, das war nicht Zensur, weil es, glaube ich, das war nicht Zensur, weil das strittig sein könnte, sondern ich glaube, man hat einfach dadurch, dass ich den Rechtsanwalt eingeschaltet habe und habe dann in dem Brief auch genannt, wir werden in Zukunft das genauer prüfen, aber das gilt dann auch für die Redaktion, dass sie bitte sich den Schuh auch anzieht und die Quellen dann anständig auch mal mit mir nachprüft. Also
ich hatte das so verstanden, dass dieser Textvorschlag über Amazon, dass der noch vor der Anwaltsgeschichte kam. Oder war das nicht so?
Nee, das war nachher. Also das ganze Ding war, das ging schon in den Medien rum. Ich habe dann, der Rechtsanwalt kam Und ich glaube, dass es einfach mit Retourkutsche war, weil die Redaktion hat sich auch auf die Füße gestiegen. Also ich muss jetzt nicht alle Namen nennen, lass es gehen. Aber die haben sich auf die Füße getreten gefühlt, weil der Rechtsanwalt da war und ich habe gesagt, die Redaktion könnte ja auch mal bitte die Quellen mit, also auch hätte er auch mithelfen können. Oder sie hätten mir natürlich am Vortag auch sagen können, pass mal auf, Lisa, das ist gefährlich. So haben sie aber nichts, haben mich reinlaufen lassen. Und dann deswegen glaube ich, dass diese Textfieselei, das war auch nicht die haben ja nie zensiert. Die haben nie die Redaktion, die haben immer vielleicht mal gesagt, sagt das vielleicht ein bisschen anders oder so. Aber das war nie ein Problem, auch wenn es grenzwertig war. Also das war wirklich das war so eine dumme Retourkutsche in Quenchikan und das macht man mit mir nicht. Also
Ja,
das macht man ja nicht.
okay. Also ja, nichtsdestotrotz ist natürlich Satire darf inzwischen weniger. Also da bin ich mir ziemlich
Ja.
sicher. Und leider will Satire häufig auch weniger, denn ich habe viele, viele Kabarettisten oder Satiriker oder auch Comedians erlebt, die so gnadenlos abgestürzt sind und letztlich also wirklich ganz treu doof dann die
Ja.
Regierungslinie runtergebetet haben. Also ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber da fragt man sich dann, ja Gott, das ist im Prinzip abgelesener Text, eine Regierungserklärung, was hat das überhaupt noch mit Satire zu tun? Es gibt sie noch, aber sie sind relativ wenig geworden. Du erinnerst dich vielleicht, ich hatte ja mal diese Scheibenwischer-Sendung nach 9-11, zwei Wochen nach 9-11 wurde die ja damals aufgezeichnet.
Ja.
Und da hatte ich da dann ein Video dazu gemacht. Hattest du, glaube ich, dann auch noch geteilt irgendwie, kam auch total gut an. Und meine Botschaft war ja damals eigentlich die, Richting war das und Hildebrand natürlich und Bruno Jonas und noch irgendjemand, also vier. Also die haben ja richtig, die haben sich im Prinzip nicht von dieser Emotionalität, von dieser moralischen Emotionalität anstecken lassen, sondern haben stattdessen ja knallhart gesagt, okay, wir haben hier einen schlimmen Anschlag und jetzt gucken wir uns mal an, was man dazu so sagen kann. Das haben die dann auch gemacht. Warum ich das jetzt überhaupt anspreche, gerade vor 2 Wochen, glaube ich, ist dieses Video dann gesperrt worden.
Nein.
Ja, weil der Urheber irgendwie angemeldet hat, das
Damit
sei
irgendwas.
jetzt, und das war
Ja.
wohl der RBB, glaube ich, oder so, ich weiß es nicht genau. Ich habe da bisher noch nichts gemacht, aber ich werde versuchen, dagegen anzugehen. Aber ich meine, das war eine Sendung von 2001, ne, die ich ein bisschen kommentiert habe. Und das reichte offensichtlich schon aus. Normalerweise darfst du sowas machen. Das ist auch urheberrechtlich, ist das kein Problem.
Ja,
Wenn du halt.
machen sie überall, im ganzen Netz wird es gemacht, von allen
Genau, das,
Sendern.
es gibt sogar auf YouTube gibt es sogar den Hinweis, den du anklicken kannst. Ja, es ist eine urheberrechtlich geschützte Sendung, aber ich bringe sie durch meinen Kommentar in einen neuen Zusammenhang. Dann ist das
Okay.
rechtlich völlig unproblematisch. Das kannst du, wie gesagt, auf YouTube sogar anklicken. Dann wird das Ding wieder freigegeben. Und in dem Fall, jetzt muss ich mal sehen, wie das weitergeht. Aber ja, so viel zum Thema
Also
Kabarett.
ich hab das auch gesehen und ich habe das wirklich, hab mir das angehört und habe dabei feststellen können, dass sowas heute wahrscheinlich nicht möglich wäre. Also gut, der Hildebrand war auch damaligen, sagen wir mal, oft Redakteuren oder sagen wir mal, vielleicht auch Intendanten oder Programmdirektoren oder so. Der hat sich ja oft mit denen in die Haare gegeben, durfte die auch öffentlich verspotten. Nicht? Der ging ja so weit, dass er mit seinem sehr feinen, also nicht mit dem Säbel, sondern mit dem Florett halt da gekämpft hat. Aber diese Sendung, die wir mal angeguckt haben, habe mir gedacht, Gott, da wird klar, wie sich die Zeit inzwischen verändert hat. Und wie dreist, also YouTube und Facebook und überall, nicht bei Hetzparolen, wo jemand sagt, die sollte man umbringen, sondern schon bei solchen Dingen eingreift, um das sogenannte Narrativ der Regierenden also immer auf Linie zu halten. Das ist unglaublich.
Also Hildebrand ist ja teilweise sogar, du sagst mit Florett, aber er war durchaus auch mit dem Schwert unterwegs. Also er hat ja teilweise wirklich die ARD-Verantwortlichen, das war glaube ich auch live noch damals, ne? Die hat er ja wirklich vor laufender Kamera und vor sitzendem Publikum hat er die ja wirklich durch den Kakao gezogen oder teilweise wirklich also wirklich streng kritisiert und trotzdem wurde er dann beim nächsten Mal wieder gesendet. Ich glaube, das ginge heute wirklich nicht mehr. Ja, aber gut. Okay, wollen wir jetzt nicht über den Scheibenwischer oder über alte Zeiten sprechen, aber ich sehe zu, dass ich das Video wieder freikriege. Das fand wirklich eine ganze Menge Zuschauer und auch sehr wohlwollende Kommentare. Und es hat eben, deswegen habe ich es ja auch gemacht, es hat eben einfach deutlich gemacht, was Satire eigentlich machen muss. Satire muss den Finger auf die Wunde legen und Satire muss auch zuspitzen. Und Satire kann auch, ich meine, Kabarettisten spielen auch Rollen. Das sind Schauspieler. Und dementsprechend darf meiner Meinung nach Satire sogar mit falschen Zahlen arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich denke, auch wenn es darum, glaube ich, darum ging es ja gar nicht. Ich glaube, dass es bei dem Beitrag um andere Dinge ging, also einfach das Hinterfragen von Regierungsverordnungen oder Mitteilungen. Also
auch ja, du hast das Narrativ, du hast gerade Narrativ gesagt, ne? Du hast das Narrativ in Frage gestellt und damit hast du eigentlich die Todsünde begangen. Und das könnte dir heute wieder genauso passieren.
Aber das hat ja angefangen vor ein paar Jahren schon. Also ich weiß nicht, ob es mit der Merkel und dem mit der Migrations ihre Haltung dazu war oder ob es dann mit später war. Aber es hat angefangen, dass du ständig das eingeteilt worden ist auf einmal in links und rechts. Mhm. Ne? Also wie ich meine, der Hildebrand zum Beispiel war ganz SPD-treuer Mann. Das hat ihn aber nicht gehindert, auch auf die SPD auszuteilen. Ne? Klar muss ja gerade ja. Deswegen. Und ich habe mein Bayerischen Verdienstorden, auf den ich stolz bin, gekriegt vor 2019, obwohl ich meine Heimat Bayern immer seit 40 Jahren sehr kritisch aufs Korn genommen habe. Und dann hat angefangen vor ein paar Jahren, dass du immer einteilst, dass du sagst, jeder, der jetzt kritisiert, der ist rechts, und der ist rechtspopulistisch, rechtsextrem, rechts. Von den Schandtaten der Linksextremen spricht überhaupt keiner, die werden also weggeschwiegen. Und es hat angefangen immer gut und böse und rechts ist böse, links ist gut. Und es wurde ganz einfach. Das heißt, wenn du also irgendwas kritisiert hast, was weiß ich, die eine eher linksorientierte Regierung, was sie eingeführt haben oder sagen, dann warst du sofort ganz rechts. Und das macht es natürlich jetzt, das macht es so spooky, indem du, dass du das Gefühl hast, wenn du irgendwas kritisierst, oh, ordne mich die jetzt gleich als Rechte ein und dann bin ich böse und dann kann ich nichts mehr sagen. Und diese Einteilung, solche Raster, das hat vor ein paar Jahren angefangen, also diese Diskreditierung von Andersdenkenden, ne? Die waren dann gleich, was weiß ich, AfDler und was weiß ich was.
Naja, ich glaube, das ist sowieso das Problem. Also ich sehe es noch ein bisschen anders. Also inzwischen ist es, glaube ich, sogar so, dass es eigentlich egal ist, ob du den Vorwurf links oder rechts um die Ohren gehauen kriegst. Es ist immer beides schlecht. Und das liegt eben daran, dass die Politik, so wie sie sich aufgestellt hat, sie wähnt sich in der Mitte. Und nur in der Mitte ist gut. Und rechts von der Mitte ist scheiße und links von der Mitte ist scheiße. Wenn du dir jetzt eine Sarah Wagenknecht anhörst, die jetzt zum Ukraine-Krieg für mein Empfinden absolut nachvollziehbare Argumente benutzt. Sie sagt, es kann nicht sein, dass wir uns unser eigenes Land ruinieren, selbst wenn wir die Ukraine dann später wieder aufbauen wollen. Da kann man ja auch schon drüber streiten, aber selbst wenn wir das wollen, wie sollen wir das machen, wenn wir deindustrialisiert sind und unser Wohlstand um 30-40% abgenommen hat oder so. Und der Vorwurf, der ihr dann gemacht wird, ist der, ja, das ist ja eigentlich am linken Rand, aber es ist ja auch die Argumentation der AfD. Also da werden gleich beide Ränder abgeräumt, ne?
Richtig. Und das ist ja Hauptsache weg. Ja?
Hauptsache weg, genau.
Hauptsache weg und Hauptsache es wird diskreditiert und es kommen solche Leute weg, die Kritik in die Hauptkritik wagen, Kritik zu üben. Und jetzt wird ja der Gesetz, der Paragraph ist doch so verschärft worden von Hetz.
130, Hetz. Ja.
Genau, Also gut, man kann schon immer am Rand irgendwie entlang marschieren und trotzdem alles sagen. Und ich kann von mir, ich weiß, dass ich bin ein zutiefst demokratischer Mensch. Und ich war noch nie extrem und ich würde immer für Menschenrechte mich einsetzen und so weiter. Und ich bin weder rassistisch, noch bin ich rechtsextrem, noch linksextrem. Das ist einfach so. Ja, und deswegen möchte ich auch alles sagen, was ich denke. Und versucht es auch. Weil es ist eine innere Haltung von mir, also nichts zu tun mit Haltungsjournalismus, sondern die ist meine innere menschliche Haltung, die fällt sicherlich nicht in Extreme, überhaupt nicht. Also ich bin ein völlig demokratischer Mensch.
Ja gut, ich meine, man wird natürlich auch mehr oder weniger schnell extrem gemacht jetzt inzwischen. Ne? Vielleicht für die Zuschauer, die es nicht wissen, mit diesem Paragraph 130, ich weiß gar nicht, Strafgesetzbuch oder so, Paragraph 130 jedenfalls, stellt jetzt ja die Verharmlosung oder Leugnung von Kriegsverbrechen unter Strafe. Und das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn ich meine, das würde ja bedeuten, dass das eigentlich nur Kriegsverbrechen betreffen kann, deren Urheber zu 100% auch nachgewiesen ist. Also, wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt zum Beispiel Butscha, die Gräueltaten von Butscha. Da sagt der Westen, da sagt die ganze deutsche Medienlandschaft, sagt, ja, das war Russland. Okay, so. Das ist jetzt also entschieden, dass Russland das war. Jetzt ist es aber so, ich habe mich mit dem Fall beschäftigt, abschließend bewiesen ist das nicht. Es gibt keine klaren Beweise, nach denen jetzt ein Richter oder ein Menschengerichtshof, Richter oder wer auch immer sagen könnte, okay, zweifelsfrei, das waren die Russen und damit ist der Fall erledigt. Wenn ich jetzt also mich hinstellen würde und sagen würde, weiß ich nicht, also das kann ich so nicht sehen. Also die Beweise sind nicht geliefert worden, es ist kein Urteil gesprochen worden, es ist auch keine Beweisaufnahme gemacht worden, keine Untersuchungen, also ähnlich wie bei Nord Stream 2, ist ja auch nichts bewiesen. Es wird aber auch Russland im Prinzip in die Schuhe geschoben. Wenn ich dann jetzt aber sage, nee, das glaube ich nicht, dass die das waren, leugne ich dann ein russisches Kriegsverbrechen? Was ist denn das für ein Wahnsinn?
Naja, vor allen Dingen der Fehler ist, also das Problem besteht darin, dass, ich denke, wir machen ja bei unserer Außenministerin, wie alt ist die, 42 oder 38 oder irgendwas um die 40 rum, oder?
Ich hätte jetzt 12 oder 13 getippt, aber nee, ich glaube ich glaub 42
fehlt,
oder so.
Da fehlt völlig, es fehlt teilweise völlig die Lebenserfahrung und die Weisheit und die Reife überhaupt, so einen Posten einzunehmen. Und was du jetzt sagst, das den meisten fehlt offensichtlich. Ich meine, ich habe nicht das ganze Geschichtswissen im Kopf, sondern ich versuche mich auch immer wieder durchzuarbeiten. Aber was völlig fehlt, sind die Zusammenhänge mit der ganzen Vorgeschichte in der Ukraine. Das wird einfach dauern. In jeder Talkshow sagt, ja, wir wollen jetzt da mal nicht so, das ist Whataboutism.
Whataboutism, ja.
Deshalb,
ja,
ja. Wir wollen jetzt das nicht auf Kurs hat, ja, wir wollen mal im Jetzt. Und immer, die holen alle zurück, wenn einer sagt, wisst ihr eigentlich, woher das gekommen ist? Wisst ihr, was los war? Ja, aber trotzdem kann man nicht einfach einmarschieren. Sagen, ja gut, natürlich kann man es nicht, aber wisst ihr, was dahin geführt hat? Und dann, dass auch das Wissen fehlt, um die amerikanischen geostrategischen Ziele, dass schon, ich weiß nicht, vor 10 Jahren der George Friedman von der Stratfor, von dem Think Tank, hat gesagt, ich habe das in irgendeinem Beitrag auch, man muss dafür sorgen, dass sich zwei Länder zu streiten, in dem Fall Russland und Deutschland, dass die sich in die Haare kommen, damit Amerika da draußen ist. Und das erledigt dann viel und dann brauchen die nichts mehr tun. Und das sagen sie immer wieder, dass sie, also der alte Satz auch, der hieß, man muss Amerika oben halten, Russland draußen und Deutschland unten.
Ja, und genau.
Das
genau.
Haben sie jetzt ja eigentlich. Und das ist ja auch bei dem ganzen, also wenn man die Ukraine, den Putsch von 2014 nimmt, der war so viel faul und wo sich nachverfolgen lässt, dass die, du kennst es auch mit der Victoria Nuland, ne?
Ja.
Der Fakt, der EU bei dem abgehörten Telefongespräch, dass der Putsch organisiert war, dass sie den gemacht hat und dass auch der Putin immer wieder beleidigt worden ist und immer wieder abgewiesen, der also Zygmunt gesagt hat, lasst uns auch zusammenarbeiten. Nein, kann Amerika natürlich nicht zulassen. Also nicht die Amerikaner, sondern der militärisch-industrielle Komplex oder der digitale jetzt noch. Dass diese, also um es jetzt wieder zu verdichten, dass diese ganzen Vorgeschichten oder Background-Geschichten oder die Ziele der USA, dass die, das wird alles vernachlässigt, weil wir halt vollkommen, wir sind, die ganzen Politiker auch sind Transatlantikbrücken-Amigos.
Naja.
Du kommst da gar nicht, das hat ja die Anstalt auch mal aufgelistet, dieses mediale Netzwerk, wer gehört wozu. Also das heißt, es ist so dicht geklebt, dass du durch dieses Narrativ, was in der Presse, die teilweise bezahlt wird, auch muss man so sagen, kommt da immer mehr raus, du kommst nicht durch. Und das kann natürlich keine objektive, gerechte Sicht auf das Ganze, es kann nicht gehen. Es ist, also ich weiß nicht, ob man mir das nachsehen kann oder ob ich so sagen darf, aber es ist eigentlich jetzt reine Propaganda, was passiert.
Ja.
längerer Zeit.
Seit längerer Zeit, ja, ja.
Die Presse macht also, damit, es gibt keine mehr, der, was ich, ein paar einzelne Journalisten steigen aus, mutig und sagen, ich mache da nicht mehr mit, jetzt sagen wir euch mal, was in den Redaktionen abgeht. Aber ich würde mir solche wünschen, wirklich mehr Journalisten, die Eier haben, da mal rauszugehen und sagen, ich berichte jetzt mal anders, ich berichte es so, wie es da drin, in den Sendern zugeht oder die überhaupt das verlassen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also weil dann also sind es immer Einzelstimmen, die sagen irgendwas immer, ja, ja, der hat sich gestritten. Der ist jetzt.
Ja, also ich glaube, das ist also das vertagen wir lieber, glaube ich. Aber also die Frage, ob wir da wieder rauskommen, da bin ich überhaupt nicht zuversichtlich. Überhaupt nicht zuversichtlich. Aber zu der Vorgeschichte nochmal und auch diese, ich finde immer die Gegenargumentation dann so interessant. Whataboutism zum Beispiel, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Polizeibeamter und ich komme an einen Tatort, da ist ein Auto frontal gegen die Wand gefahren. Dann gucke ich mir doch nicht nur die Wand an. Ich wäre doch bescheuert, wenn ich mir nur die Wand angucken würde. Da gucke ich mir die Bremsspuren an, da gucke ich mir andere Verkehrsteilnehmer an, da gucke ich mir an, wie ist denn der Fahrer drauf gewesen? War der vielleicht besoffen oder hat er Depression gehabt oder so? Es gibt 100.000 Auslöser, die zu diesem Crash mit dem Wagen und der Wand geführt haben. Das werde ich niemals rausfinden, wenn ich mir nur die verscheißt blöde Wand angucke. Das funktioniert einfach nicht. Und was ich aber auch geil finde, ist, wenn es dann heißt...
Also ich weiß ja,
ja natürlich. Also das ist die klassische Verschwörungstheorie eines jeden Kriminalbeamten, der einen Mord aufklären muss. Er muss sich die unmöglichsten Dinge einfallen lassen oder in Betracht ziehen, um dann am Ende zu sagen, okay, das bleibt jetzt übrig, das muss dann die Wahrheit sein. Also aber krass finde ich eben auch.
Die Wahrheit ist ja nicht die Wahrheit. Ich meine, Es geht ja nur um Meinungen und politische Zugehörigkeiten. Es ist ja.
Ja, das kommt auch erschwerend hinzu. Aber was ich noch sagen wollte, wenn dann bei Lanz oder Maischberger oder Illner, wie sie alle heißen, wenn dann da jemand sitzt und sagt, also wir müssen aus dem Ukraine-Krieg raus, wir müssen da eine andere Lösung finden, weil hier steigen die Energiepreise und die Leute gehen in Insolvenz und Depression und Suizid, der weltweite Hunger nimmt zu. Also es sind globale Auswirkungen, die allesamt schlecht sind und die auch bei dem Ziel, diesen Ukraine-Krieg zu beenden, ja überhaupt gar nicht helfen. Im Gegenteil, es wird ja nur immer mehr in die Länge gezogen. Und wenn dann Leute sich hinsetzen und sagen, wir müssen einen anderen Weg gehen, also das funktioniert so einfach nicht, wir müssen den Krieg einfrieren, wir müssen Verhandlungen führen oder so, dann kommt als Gegenargument, ja, was sollen wir denn stattdessen machen? Und da denke ich mir, okay, also uns fällt jetzt nichts Besseres ein, als die Scheiße, die wir bisher gemacht haben. Und weil wir sagen, ja, wir wissen aber nicht, was wir stattdessen machen sollen. Machen wir mit der Scheiße einfach weiter, obwohl sie nichts bringt und nicht funktioniert. Da ist für mich überhaupt keine, da ist sämtlicher Common Sense ist einfach bupp, weg. Da ist nichts mehr. Was sollen wir denn sonst machen? Ja gut, wenn ihr keine Idee habt, ich habe auch keine Idee, aber vielleicht irgendwas, was weniger mit Leid und Tod und Hunger und Mord und Vergewaltigung.
Aber ich glaube, das Kernproblem ist, womit jeder sich beschäftigen sollte oder ein bisschen mehr, was natürlich auch ein frommer Wunsch ist, wenn man dann teilweise die Bevölkerung so anschaut. Aber trotzdem, das ist ja der Punkt Geostrategie. Geostrategie ist das Auf und Um für alle. Also das große Ganze, nachdem gehandelt wird, das heißt, wie wird die Welt verteilt? Nicht? Und wer hat welche Interessen? Und wer auch Handelsinteressen und Kriegsinteressen und Länderinteressen, Rohstoffinteressen, wie wird die Welt verteilt? Und dann gibt es die Bündnisse und dann wird es ja erst runtergebrochen, wie ist die Inlandspolitik, was machen die hier, weil sie in diesem und jenem Bündnis drin sind. Also wenn man dann sagt, das sind hier NATO-Medien, dann ist das eigentlich kein Zynismus, sondern das ist eigentlich... Ist eigentlich so. Ne? Und wenn die Leute mehr klar. Die zusammenhängende Erkenntnis hätten von dem, dann wissen sie auch, weil dann wüsste man zum Beispiel, wenn wir uns mit die Bayern haben, gerade Bayern hat sehr viele gute Handelsbeziehungen zu Russland, hat mit denen ganz viel zu tun. Den aktuellen Stand kenne ich nicht, aber auf jeden Fall gewichtig. Ne? Und man weiß dann, wenn man sich zu sehr mit Russland verbündet, dann hat man die Amis am Hals. also salopp gesagt, nicht? Weiß ich schon, wo der Medizin nicht in den Irak kriegt, da waren wir dann die Achse des Bösen. Also sobald du das Problem hast, also sobald du dich rausbewegst aus dieser Eisenklammer, hast du ja ein sattes Problem. Und dann nutzt er so mit Putin sprechen. Und das, wenn da andere, deswegen sage ich Geostrategie, wenn da andere Ziele, andere Wünsche dahinter sind. Also wenn einer zum Beispiel daran arbeitet, mich und meinen Sohn auseinanderzubringen, weil er den beeinflusst, dauernd im Hintergrund mobbt und Intrigen spinnt. Und bei mir auch. Und sagt, weißt du übrigens, dass der kokst oder irgend so unwahres Zeug, dann bleibt es stecken und dann finde ich nicht mehr zusammen. Und das ist im geostrategischen Interesse, dass Deutschland überhaupt nicht in keiner Weise, ob der jetzt Putin heißt oder irgendein Neuer, es sei denn, es ist so eine Armeefigur wie der Jelzin, ne, der halt hauptsächlich trinkt und benutzbar ist.
Ja, ja gut.
Dass es nicht im Interesse liegt. Und wie bringst du das auf?
Ja, also ich meine, Jelzins Politik hat dazu geführt, dass die Lebenserwartung in Russland zurückgegangen ist, und zwar ganz erheblich, dass der Alkoholismus zugenommen hat. Jelzin hat ja nichts anderes gemacht, als den Neoliberalismus in seiner übelsten Form nach Russland zu importieren. Und Putin hat damit aufgeräumt. Und dementsprechend hatte er natürlich keine Freunde im Westen, das ist ja klar. Und was die Ukraine angeht, muss man ja auch mal wissen. Ich meine, die Ukraine ist seit Jahren, ich glaube seit Jahrzehnten, das Armenhaus Europas. Das heißt, die wird nach unten durchgereicht, noch und nöcher. Keine Sau hat sich die letzten Jahre für die Ukraine interessiert oder da irgendwie wirtschaftliche Aufbauhilfen zu leisten oder demokratische Werte zu installieren.
Auch nach herausgekommen. Dem Putsch, kein Mensch interessiert es gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Nein. Und was ist rausgekommen?
Osten, wo es immer hieß, OSZE und die Beobachter und die Kriege im Osten der Ukraine, interessiert uns nicht. Aber das ist ja gemacht, dieses Interesse ist ja auch gemacht. Das ist doch medial erzeugt.
Ja, was ich sagen wollte ist, also auf der einen Seite... Auf der einen Seite wird die Ukraine nach unten durchgereicht und wird komplett im Stich gelassen und entwickelt sich halt in den letzten 10, 15 Jahren oder so zum Armenhaus Europas. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade vorhin, weil ich einen Artikel darüber geschrieben habe, gesehen, dass ich glaube aktuell von allen westlichen Ländern und den USA zusammen, glaube ich, knapp 44 Milliarden Euro an Militärhilfen zugesagt wurden. Wovon allein die USA, glaube ich, 53 trag. Also das schon mal so zur Gewichtsverteilung. Und jetzt frage ich einfach mal raus in die Welt, wer will mir denn allen Ernstes weismachen, dass es da darum geht, unsere Werte zu verteidigen, Demokratie, Menschenrechte, Pressefreiheit in einem Land, das im Ostteil die russische Sprache der russischstämmigen Bevölkerung verbietet, das seit über 8 Jahren die Ostukraine beschießt mit irgendwas zwischen 10 und 15.000 Toten, mit Faschisten, die offen auf der Straße auf Andersdenkende einprügeln und als Gegenleistung sozusagen von der Regierung zum Dinner eingeladen werden. Wer will mir denn erzählen, dass es da um irgendwelche Werte geht? Also ich sag mal, wertfreier im neuen Zusammenhang, wertfreier als die Ukraine kann ein Land in Europa im Moment eigentlich kaum sein. Also
ja, und auch mit den ganzen Nazi-Gesellen da drüben, die da rumgeistern und so weiter. Aber darum geht es ja eben auch gar nicht, sondern das ist ja dann
eben
ja eigentlich die Pressearbeit, dass man die, wenn ich jetzt böse bin, sage ich das naive Volk oder so, Volk sagt man auch nicht, die naive Bevölkerung dahin steuert, dass die dann wieder so wie damals mit den Teddybären, haben sie jetzt die Fahnen und hinterfragen nichts. Ne?
Ja.
Sie hinterfragen nichts und die Ziele dahinter sind ganz andere und die sind dann, wenn man sich mal eingelesen hat, sind die eigentlich auch ganz klar, was das für Ziele sind. Also bloß wie kommt man raus? Man kann dann nur aufklären, aber welcher, sagen wir mal, Normalbürger interessiert sich für Geostrategie? Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Olga Geheimnikow hat mal so eine Figur entworfen.
Ja, die habe ich live gesehen in Hamburg, in Bergedorf damals. Da haben wir uns das erste Mal getroffen.
Ja, genau, stimmt.
Ja, ja.
Und die würde ich gern wieder fortführen, aber im Moment ist sie ja, ist schwierig, ne?
Ja, aber es ist eine saugeile Idee eigentlich. Also Olga, ich habe sie geliebt, diese Figur irgendwie, weil sie so...
Ist im Netz
sie
war immer so, noch...
Ja, und sie war so gar nicht greifbar. Man musste sie mögen und trotzdem zog sich alles zusammen bei den Dingen, die sie gesagt hat. Also von mir aus baue da gerne mal wieder was irgendwie textlich. Also Olga, ich glaube, wir brauchen eine Olga heutzutage. Also meiner Meinung nach brauchen wir eine Olga im Prinzip. Ja,
Gott, ich muss ihn mal fragen, ob sie gerade vom Geheimdienst zuständig oder was.
Schreib ja mal eine Mail oder gib Brauchzeichen oder so. Genau.
Gut. Aber was haben wir? Wir haben kein Fazit in der Frage, sondern also meine Empfehlung wäre nur immer, dass sich die Leute einfach informieren über die Vorgeschichten, die zu irgendetwas führen und was dann nachher daraus gemacht wird. Also das kann man ja, ich meine, heute ist das Netz ist noch frei, es wird zwar viel zensiert, aber man kann sich wirklich überall informieren und suchen Vorgeschichte Ukraine. Weil ich natürlich mit meinen einfachen Lösungen, ich hätte ja für Corona und die Ukraine, ich hätte ja ganz einfache Lösungen. Ich hätte erstens mal würde ich Nord Stream 1 und 2 sofort aufmachen, damit hier mal wirtschaftliche Beruhigung eintritt. Bei Corona hätte ich so gemacht, ich hätte einen Bruchteil von dem Geld, was investiert worden ist, was verloren worden ist bei der Wirtschaft und was dann gepumpt werden musste in die Wirtschaft, hätte ich investiert in Kampagnen zur Aufklärung. Einfach nicht gesagt, das ist ein Virus, zieht einen Mundschutz an oder haltet Abstand. Nur Aufklärung gemacht und nicht den Rest sich selbst überlassen, die Leute. Und bei der Ukraine hätte ich gesagt, tut die Ostukraine, wo es jahrelang gestritten ist schon, macht auch das Referendum, dann lasst die zu Russland und fertig. Aber das geht nicht, wenn die USA völlig andere Ziele dahinter hat.
Naja, ich glaube, Elon Musk hat vor kurzem sowas Ähnliches vorgeschlagen, was die Ukraine angeht. Da musste er sich dann auch ordentlich auf die Fresse geben lassen. Also ja, wie kannst du nur solch einfache Lösungen anbieten? Das kann es ja nicht sein. Also ich meine, jetzt habe ich gerade gestern gelesen, kommt die neue Omikron-Variante auf uns zu und die nennt sich Höllenhund. Ich meine, Das ist doch eine Einladung, den Wahnsinn wieder aufleben zu lassen. Also wenn jetzt der Höllenhund auf uns zukommt, also nicht Putin, sondern Omikron, der Höllenhund, dann weiß ich auch nicht mehr. Und wir müssen halt weiter für die Ukraine kämpfen. Und selbst wenn es noch 10 Jahre dauert und im Schnitt 1000 Leute pro Tag daran sterben, kann man sich dann ausrechnen, wie viel das dann letztlich sind. Es ist für eine gute Sache. Und dementsprechend dürfen wir nicht aufhören, das Sterben zu beenden, sondern wir müssen auf jeden Fall mit all unseren demokratischen, menschenrechtswidrigen Werten müssen wir dafür sorgen, dass jeden Tag weiter 1000 Menschen sterben. Und wenn wir Glück haben, sind es nur 200 Ukrainer und 800 Russen. Also, hallo?
Das war jetzt Zynismus. Aber das ist ja wie der andere Zynismus der Gegenseite ist doch, wenn Frau Baerbock sagt, wir müssen Russland besiegen. Dann denke ich mir immer, Mäderle. Also so ein Blödsinn, selbst wenn irgendwer gesagt hätte zu mir, sagen würde, ich soll das sagen, selbst dann kann ich das so ein Blödsinn nicht sagen. Das ist eine Atom- Macht, wie gesagt, wir müssen Russland besiegen. Also Hybride, ich kann das ist doch ein Hybris, die kann man das mit
gesagt. Ja, und als Chefdiplomatin, also dieser Begriff Chefdiplomatin. Also Matthias Bröckers hat, glaube ich, vor kurzem gesagt, die kommt nicht aus dem Völkerrecht, die kommt vom Völkerball. Also das ist unglaublich. Also ja, für
aber
mich ist,
wenn
ist,
du davon ausgehst, dass solche Leute, also auch, sagen wir mal, vielleicht nicht dahingesetzt, weiß man nicht, aber zugelassen werden. Und wenn du dann weiter siehst, dass die wirklich die Leute. Also die AfD ist am Erstarken, nicht? Aber sind auch in bei der Sonntagsfrage, ich glaube auch die Grünen sind wieder am Erstarken. Warum? Weil die Leute halt hoffen, dass die Grünen die Welt retten. Das ist die einzige.
Ja, aber das kann doch nicht sein, Lisa. Das kann doch nicht mehr angehen.
Aber ich meine, das anscheinend wird das gedacht, nicht? Aber für mich ist so jemand, der so eine Kriegsrhetorik fährt, also rettet nicht die Welt. Ich finde es ganz schlimm, weil ich war in den 80er Jahren, als die Grünen entstanden sind, wo man so auf sie ähnlich niedergetrampelt wie heute die AfD. Ne? Da haben wir gesagt, diese Idioten mit ihren blöden Turnschuhen und der Joschka Fischer, der dann gesagt hat zum Bundestagspräsidenten, ich glaube, sie sind ein Arschloch mit den Sonnenblumen. Mit Verlaub gehören stricken. Und dann hat man die niedergekommen und gesagt, das sind alles Vollidioten und so. Und da fand ich die ganz, das fand ich toll. Ich habe mir gedacht, endlich mal nimmt jemand die Welt wahr und den Planeten und man lebt nicht so, als hätte man 5 Planeten, als wäre es kein Ende. Und der ganze Umwelt, der grüne Gedanke an sich, der Kerngedanke, der ist vollkommen richtig.
Der ist vollkommen richtig.
Er ist nur, irgendwer hat gesagt, die sind gelb angemalt, die sind eine FDP, die also Grüne, die gelb angemalt sind. Das sind sie aber auch nicht man das völlig angeht. Mit Leuten, die wirklich dumme Sätze sagen. Oder Antonia Hofreiter. Anton Hofreiter, wo ich immer sage, ist der einzige Mann, zu dem ich sagen würde, bitte geh zum Friseur. Weißt du, diese Flut, der schaut aus wie Jesus Christus in der Mauser. Und dann diese weißt du, diese latente Aggression, wenn er so pausbäckig dann so rotes Gesicht kriegt und dann alle Waffengattungen inzwischen auswendig kann. Da frage ich mich wirklich, von wem wird der bezahlt oder wo sind die investiert? Das frage ich mich auch beim Lauterbach. Ist der muss doch investiert sein irgendwo in den Aktien.
Ja, also Lauterbach ist die personifizierte Pharmaindustrie. Und
Rumsfeld hat doch auch so Millionen verdient mit
Tabak. Ja, bei Hofreiter kommt ja noch erschwerend hinzu. Ich glaube, der spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Also der ist irgendwie im Bundestag, aber der hat kein Amt und so irgendwie. Ich meine, ich glaube, der ist Biologe und wer ist dann Agrarminister geworden? Cem Özdemir. Also wahrscheinlich hat Hofreiter auch einfach ein Minderwertigkeitsproblem, würde ich mal sagen. Und bei Baerbock, da ist tatsächlich das Problem, und auch bei Habeck ist bei beiden das Problem, dass sie schlicht und ergreifend keine Ahnung haben von der Materie. Sie sind einfach bezogen auf das Amt, das sie eigentlich ausführen sollen, sind die Man muss es einfach so sehen. Also ich habe mit Ökonomen gesprochen.
Wegen Beleidigung. Was? Du kriegst jetzt eine Anzeige wahrscheinlich wegen Beleidigung. Ich zum Beispiel, ich darf nicht sagen, dass die Annalena Baerbock eine ganz dumme Kuh ist. Das darf ich nicht sagen.
Und das sagst du auch nicht.
Nein, das sage ich nicht. Ich würde mich hüten, weil dann kriege ich eine Anzeige wegen Beleidigung.
Ja, ne? Ja. Also und was auch immer ich gerade gesagt habe, das war so natürlich auch nicht gemeint. Nein, nein. Ja, genau. Also sie sind ja gar nicht strunzdumm. Aber ich habe in den letzten Monaten habe ich mit unterschiedlichen Volkswirten, Ökonomen gesprochen. Also Leute, die diese Sache studiert haben. Und die sagen nur, Habecks Wirtschaftspolitik und Habecks Kompetenz in Sachen Wirtschaft ist so, dass sie eigentlich am liebsten nur in einer Tour weinen würden, weil sie es einfach nicht ertragen.
Frage mal, was ich mich wirklich frage, wo sind die ganzen Verbände, die Wirtschaftsverbände und die Konzerne und alles, dass die können doch letztlich also mit bestimmten Mitteln drohen. Ne? Die können sagen, pass mal auf, wenn ihr das nicht sofort ändert, wir gehen nach irgendwo hin. Nee. Warum sind die so still? Also ich meine, ich erfahre es natürlich nicht, was da intern abläuft, aber warum wehrt sich da niemand? Weil der kleine Bürger, sage ich mal, der kleine Bürger ist auch so, aber halt der Normalo, ne? Der kann sich, oder der Mittelstand oder so Einzelunternehmen, die haben ja nicht die Möglichkeiten.
Das ist tatsächlich problematisch, weil, also ich meine, es gibt ja schon so Mittelstand, ja, teilweise auch so die größeren Mittelständler, die fangen schon an, so durchaus Kritik zu üben und sich zu wehren. Das Problem ist aber, dass halt die US-amerikanischen Finanzunternehmen, BlackRock und Vanguard und dann eben diese ganzen Hedgefonds und diese ganzen großen Unternehmen, die haben sich ja so nach und nach in die deutschen Aktienunternehmen eingekauft und haben da ja quasi enorme Entscheidungsmacht hinzugewonnen. Und das hat, warte ganz kurz, Lisa, das hat nämlich bei insbesondere nicht börsen- oder börsennotierten Unternehmen, hat das nicht so gut geklappt, weil das häufig mittelständische Familienunternehmen waren oder sind, und die wollen schlicht und ergreifend nicht verkaufen, weil die in, was weiß ich, die dritter, vierter, fünfter Generation ihr Unternehmen führen und so weiter, und die sagen, nee, wieso, läuft gut, wir wollen nicht verkaufen. Jetzt ist es aber anders. Durch die steigenden Energiepreise geraten genau diese Unternehmen, die bisher vollmundig sagen konnten, nö, ich verkaufe nicht, mir geht's gut, die geraten jetzt unter Druck. Und wenn das so weitergeht mit den steigenden Energiepreisen und Lebenshaltungskosten und so weiter, wenn das alles weitergeht, dann werden diese Unternehmen, die nicht verkaufen wollten früher, die werden inzwischen verkaufen müssen. Und dann stehen die Heuschrecken wieder am Start und sagen, wunderbar, jetzt haben wir auch noch den Mittelstand irgendwie im Griff. Und dann ist die Deindustrialisierung im Prinzip quasi schon abgeschlossen. Dann passiert hier nicht mehr viel.
Aber bei den Finanzakteuren, also Konzerne und so weiter, da ist ja, muss man dann aber nochmal eine Stufe weitergehen, dass ja die, in denen, da sind ja sehr, sehr viele, sehr schwerreiche Menschen investiert, die ihre Gelder da auch drin haben. Und das heißt, dass dieser Finanzdienstleister oder Finanz, also sowas wie BlackRock oder solche Leute, die sind ja auch nicht ganz unabhängig von den Leuten, die so viel Geld investiert haben. Das heißt, da landen wir dann zusätzlich, dass da nicht nur diese Finanzdienstleister, Finanzkonzerne, Verwaltungskonzerne die Macht haben, sondern auch die Leute, die investiert haben dort mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Und da sind wir dann wieder Stunden, landen dann wieder bei den Schwerreichen, die dann letztlich mitreden bei der Wirtschaft. Und da ist aber was ganz Interessantes, dass eine neue Ministerpräsidentin von Kanada, von Alberta, glaube ich, das kann ich dir schicken, das kriege ich aber so schnell nicht
ja,
her.
Ja, Smith heißt die gerade gewählte Premierministerin von Alberta, ja.
Die hat gesagt, man kann es nicht zulassen, dass so schwerreiche Leute da dauernd mitreden bei der Wirtschaft und das gestalten.
Ach so, okay, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob wir dieselbe meinen.
Warte mal, ich kann mal ganz kurz, vielleicht habe ich das ganz schnell da.
Ich kann in der Zwischenzeit die Zuschauer unterhalten. Es gibt nämlich, wie gesagt, Smith, glaube ich, heißt sie mit Nachnamen, gerade frisch gewählte Premierministerin von Alberta. Und die hat halt öffentlich gesagt, es wird Zeit, dass wir uns bei den Corona-Sündern, in Anführungsstrichen, entschuldigen. Wir haben die Impfunwilligen und die keine Masken tragen wollen. Wir haben die auf eine Art und Weise behandelt, die also ihresgleichen sucht. Und wir müssen sie um Entschuldigung bitten. Das ist die ich meinte. Ich weiß jetzt nicht, ob du dieselbe meinst.
Das ist die. Und zwar habe ich habe drei Videos von ihr. Und zwar einmal, die Danielle Smith heißt die. Danielle Smith, ja. Neue Ministerin von Alberta in Kanada. Das erste Video war sinngemäß, ich finde es geschmacklos, ein Milliardär, der mit allen Einfluss auf Regierungen hat. Das zweite, und das zweite Video ist auch über irgendwas Hartnäckiges. Das dritte ist, dass sie erwartet, dass man sich entschuldigt für die Verfolgten während der Corona-Maßnahmen.
Genau.
Wie man die behandelt hat, die nicht Geimpften wie Aussatz oder wie eben Gesellschaftsschädlinge. Man möchte keine Vergleiche ziehen, weil das auch zulässig ist, aber das geht eigentlich alles überhaupt nicht. Ne? Also immerhin, das macht sowas, ist ein Hoffnungsfunke. Also das sieht man zumindest, auch wenn sie es nicht schafft oder wieder weg ist. Aber man sieht an solchen Einzelpersonen, dass es oft nur eine Einzelperson braucht, die ganz deutlich irgendwas, die an der Macht sitzt und ganz deutlich irgendwas sagt. Wobei man aber dann nicht weiß, welche viel größeren Mächte dann noch dahinter stehen, die dann so schnell kann man gar nicht schauen, dann wieder absägen.
Trotzdem finde ich das wichtig, dass du das jetzt gerade gesagt hast, vielleicht auch als Resümee unserer Sendung, weil wir jetzt vielleicht nicht nur Zuversicht verstreut haben, glaube ich. Aber
ausgeschleimt haben wir uns. Wir sprechen vielen aus dem Herzen wahrscheinlich, weil die sagen, die sagt es auch und der sagt es auch. Das ist doch wichtig.
Ja, genau, deswegen, also das meine ich. Also die Danielle Smith mag eine Einzelperson sein, aber für mich ist sie trotzdem ein Grund zur Hoffnung. Weil letztlich ist es für mich auch der Beleg dafür, dass man sich weiter wehren muss. Und wenn man das Gefühl hat, die treiben da totalen Unsinn. Und sie werden unterstützt mit viel Geld und Medien und weiß der Henker was nicht alles. Und sie führen uns aber in den Krieg oder in den Maskenzwang, in die Traumatisierung von Kindern. Wenn wir das Gefühl haben, dass es so ist, dann müssen wir das sagen. Das ist unsere Verpflichtung.
Das finde ich richtig. Und dann ist bei mir, was mich persönlich betrifft, so meine innere Haltung ist so, ich mache zwar äußerlich dann manchmal schlapp, wenn ich dann 20, sagen wir mal, YouTube-Dinger hintereinander gehört habe, denke ich, oh, nee, jetzt höre ich auf. Aber ich habe eine immense, also fast unzerstörbare Langstreckenzähigkeit. Die erholt sich 3 Tage und dann schüttle ich mich wieder, wie man so schön immer neuerdings sagt, Krönchen richten und weitergehen. Und ich höre sicherlich nicht auf, dagegen zu stänkern, außer jemand verbietet mir das. Und ich werde das weiter benennen. Und zwar das, möchte ich dazu sagen, das muss auch mit Fehlern möglich sein. Ja, man macht Fehler. Ja, man tappt in Fallen. Ja, das kommt vor. Und das ist das Wichtige, ist doch der Dialog. Also, dass ich bei meinen Kabarettprogrammen, ich will nicht, dass alle Leute mich anbeten und meiner Meinung sagen, Lieder, das ist zu toll. Sondern vielleicht sitzen ein paar drunter und sagen, das finde ich überhaupt nicht. Aber sie hat mich angeregt, über dieses und jenes nachzudenken. Das ist doch das, was früher Diskussion hieß und heute dauernd Spaltung. Es wird doch dauern, es wird doch wieder jeder irgendwie diskriminiert, was eine Kultur bleiben. Man kann im Kleinen weiter diskutieren. Und nicht sich nicht von Ehepartnern, ich habe es erlebt, so eine Journalistin, die hat, ist, wurde von ihrem Mann verlassen, weil er gesagt hat, sie ist nicht verlassen, sie ist eine Volksverräterin, weil sie sich nicht impfen lassen. Oh, es sind ganze Beziehungen, also auch zu einem anderen Journalist hat einer gesagt, mit dir rede ich nicht mehr. Das war so ein Kind aus dem Raum. Also, dass man so einen kindischen Schwachsinn einfach aufhört oder jemand dann auf Facebook droht, ihm, sie sollte mal steinigen, sondern einfach weiter streiten. Weiter diskutieren, weiter streiten, Meinung sagen, sich auch offen sein für Belehrungen vom anderen, dass er sagt, da liegen Sie falsch, Frau Fitz, ich sehe es so und ich sage, aha, interessant. Das ist doch, das macht doch die Lebendigkeit aus. Ne?
Ja.
Also das finde ich ganz wichtig, das zu erhalten.
Definitiv. Betrifft jetzt das Thema Kontaktschuld, über die können wir nochmal extra sprechen, sozusagen. Weil es geht ja letztlich in die Richtung, ne? Also du darfst.
Haben wir nicht, Kontaktschuld haben wir nicht. Wir hätten viel noch.
Ja.
Kontaktschuld ist, das ist eigentlich ein ganz übles Ding. Ganz übel, wenn ich jemand kenne. Ich würde auch, wenn heute unten, wenn einer von meinen Freunden plötzlich Nazi wird, ja, und ist überzeugt, dann, entschuldige, wenn ich das so drastisch sage, dann scheiße ich auf Kontaktschuld, sondern dann rede ich mit dem, ja.
Ja.
Ich rede mit dem und sage, warum bekommst du denn dazu? Erzähl doch mal. Und dann kommt vielleicht irgendwie raus, dass er sagt, ja, meine Mutti hatte mich schon nicht lieb oder immer. Ich muss, gerade da muss ich reden.
Ja. Ja, gut, aber. Also das Prinzip, was dahinter steht, ist ja eigentlich, mit bestimmten Menschen darfst du nicht reden und dementsprechend werden ja auch keine Diskussionen mehr zugelassen. Deswegen wird ja auch der Debattenraum immer enger letztlich, weil also bestimmte Konstellationen einfach nicht gehen. Ich habe gerade vorhin viel mit dieser Satz zu, so sinngemäß, ob ich ihn jetzt noch zusammenkriege. Wer sich der Kontaktschuld widersetzen will, muss nicht mit jedem einer Meinung sein. Er muss aber mit jedem reden. So ist das halt.
Richtig.
Na? Ja.
Richtig. Also ich meine, bestimmte Dinge überhöre ich einfach. Also zum Beispiel, ich höre dem Herrn Lauterbach inzwischen, ich finde den gar nicht mehr relevant. Ich habe noch niemanden gesehen, der so schlecht spricht. Und ich höre dem gerade wie Schalk weg. Und ich finde, das kann man ja auch, können ja andere auch machen, wenn jemand so Blödsinn ist, einfach wegschalten.
Ja.
Weil die Quoten dann von der Sendung weggehen oder von einem Menschen weggehen, dann müssen sich die Sender was einfallen lassen. Das ist auch ein Mittel, was man hat. Ja. Also nicht dauernd anschauen, so bestimmte Talkshows und sich dann aufregen, sondern einfach abschalten. Wenn die Quoten runtergehen, ist die Sendung dann weg. Dann müssen sich überlegen, ob irgendwer zu wenig zu Wort kommt.
Ja. Ja, man kann sich immer überlegen, mit wem man reden will oder wem man zuhören will oder nicht, das ist schon richtig, aber grundsätzlich da quasi Verbote auszusprechen oder nicht mehr zu Edeka gehen, weil da der Kreisabgeordnete der AfD auch einkauft oder so, also wo sind wir denn gelandet? Geht's denn noch? So. Ja, richtig. Lisa, wir haben jetzt etwas über eine Stunde und wir geloben uns, also ich möchte es gerne geloben, ich hoffe, du tust es auch, wir warten jetzt nicht wieder ein Jahr, bis wir die nächste Plauderstunde einlegen.
Ich muss ja dazu etwas zugeben, dass du mir immer gesagt hast, ich brauche dieses Mikrofon hier. Und das habe ich mir dann gekauft und dann lag es wieder auf der Seite, weil ich es nicht mehr gebraucht habe und dann war immer der blöde Hintergrund, die Hintergrund war, und dann haben wir hinten die Gitarren endlich mal, da war hinter immer eine ganz bescheuerte Bücherwand zu nehmen. Und das haben ja manche Professoren, wenn du die aufnimmst, die haben Sachen im Hintergrund, das ist grausig. Ne? Ein Blatt von einer Pflanze und sonst eine graue Wand und so. Und das hatte damit zu tun, dass jetzt die Gitarren schön hängen, dass ich das Mikrofon wieder aktiviert habe, dass ich jetzt up to date bin und kann mich jetzt schön frisiert hinsetzen und kann mit dir sprechen.
Sehen. Also dann müssen wir jetzt kein weiteres Jahr warten und die Zuschauer auch nicht, die sich vielleicht darüber amüsieren und uns gerne zugeschaut haben. Lisa, es hat mich tierisch gefreut und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Mal gucken, was die Kommentatoren so sagen. Wir möchten euch also da draußen ermuntern, fleißig zu kommentieren, uns zu loben, zu beschimpfen, was auch immer ihr wollt.
Beschimpfen nicht. Dürfen Sie beschimpfen, dürfen Sie nicht. Sie dürfen anständig in halbwegs gutem Deutsch und in Rechtschreibung Ihre Meinung äußern. Aber nicht beschimpfen ist Kindergarten.
Ja, okay, also ich sehe das entspannter. Mich dürft ihr auch beschimpfen. Dann beschimpft halt nur mich und Lisa nicht.
Bitte mir das.
Okay, genau. Also ich sage bei unserem Podcast zum Schluss eigentlich immer, wie immer, Morddrohungen werden gelöscht. Also das könnt ihr vergessen. Ansonsten bin ich da ziemlich entspannt. Und ja, wir verabschieden uns und freuen uns schon mal aufs nächste Mal, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Man darf auch nie vergessen, das ist ein altes Mafia-Gesetz. Wer droht, der macht eh nichts. Also das habe ich zwar...
In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Mach's gut. Servus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.